Versagen, oder? So eine Ankündigung. Okay, bin ich zu hören? Ich bin zu hören. Ich höre mich auch. Schön, euch alle zu sehen, auch von hier. Gell, Isabel? Ach, schön. Ja, habe eben einige ja schon begrüßt online. Toll, dass ihr dabei seid. Freue mich, Ramona zu sehen und andere. Und Ulrike aus Alba, fantastisch. Klasse, dass ihr dabei seid. Und alle anderen, ich habe euch alle gesehen. Hoffentlich nicht jeden Namen jetzt wiederhole. Ich weiß, das könnte ich auch, aber das wäre dann auch irgendwie doof. Wir haben ein Thema heute, das passt in unsere Zeit. Genau, wir haben ja Hotspot Time. So, Hotspot in Limburg. Limburg ist Hotspot und das war es schon vorher und es wird es auch hinterher noch sein. Nämlich Hotspot des Heiligen Geistes. Okay, das ist, wofür Limburg bekannt sein soll und bekannt sein wird. Das glaube ich immer mehr. Wir sind schon bekannt, wir haben schon ausfließende Kraft, Einfluss geht raus ins Land und möge das zunehmen. Und ich hoffe, dass jetzt auch Leute zuhören, jetzt oder auch später, auch aus anderen Ortschaften, aus anderen Gemeinden, die gerade jetzt das hier brauchen, das Thema, wie komme ich denn aus so einer Krise gut raus, wie komme ich gut durch. Wir haben 7 Schlüssel zur Krisenbewältigung, die ich heute so einige sehr kurz darstellen will und 3 davon ein bisschen länger, weil ja, wir können über vieles reden. Es gibt noch viel mehr, wo man es erstmal sagen könnte, über Krisenmanagement. Es gibt ja verschiedene Arten von Krisen auf der Welt. Es ist ja nicht nur, dass Corona gerade jetzt diesen Status hat bei uns, sondern es gibt Hungerskrisen, die gibt es zu jeder Zeit irgendwo. Es gibt Flüchtlingskrisen, Wirtschaftskrisen, es gibt Krisengebiete durch Krieg zum Beispiel. Gesundheitskrisen kann man ganz persönlich haben, ganz alleine für sich sogar. Familienkrisen hat man in der Regel mit mehreren Leuten zusammen, eine Ehekrise mit wenigstens einer anderen Person. Beziehungskrisen generell, das können jetzt ein oder mehrere treffen. Es gibt Persönlichkeitskrisen, die betreffen nur mich, so in mir drin. Ne? So einige Leute gehen durch eine Midlife-Crisis, also Krisen, all over, überall begegnen wir ihnen. Das heißt, was ich jetzt sage, das ist nicht Corona-spezifisch, sondern krisenspezifisch und da ist einiges angesagt. Aber ja, es trifft auch für diese Zeit zu. Weil Gottes Wort, das habe ich herausgefunden, ist nicht nur der beste Troubleshooter und Krisenmanager, den ich kenne. Es enthält auch alles, was es braucht, um viele Krisen zu vermeiden. Okay, die beste Krise ist doch die, die ich vermeide. Stimmt's? Wo ich erst gar nicht mehr Gedanken machen muss, wie komme ich da raus? So einige von euch sind ja Ernährungsspezialisten oder Sportspezialisten. Ihr wisst, wenn man gewisse Dinge nicht isst oder mehr isst oder bewegungstechnisch tut, dann bewahrt man sich vor einigen Krisen, die sonst ziemlich sicher kommen. Oder man verschiebt sie um ein paar Jahrzehnte nach hinten, wie auch immer. Das sind gute Sachen. Gottes Wort hat eine Menge solcher Dinge. Wir nennen das Weisheiten, wir nennen das Verheißungen, wir nennen das Reden Gottes. Und da fasse ich hier heute ein paar zusammen. Und die erste ist eine ganz, ganz bekannte hier in diesem Haus zumindest. Nämlich der erste Schlüssel, um aus Krisen schnell rauszukommen, ist Pflege, Dankbarkeit und Freude. Das hört sich manchmal schräg an, gerade in so Zeiten wie jetzt. Ich sage das manchmal in Trauerhäusern, wo gerade jemand gestorben ist. Sag ich, bitte jetzt pflege Dankbarkeit und Freude. Ja, wie kann ich mich jetzt freuen? Ja, ja, ich kann mich jetzt freuen. Also ich als Person freue mich zu jeder Zeit in meinem Leben. Ich freue mich in den übelsten Zeiten und die kennen wir auch aus Familie, die kenne ich als Person. Wenn Krankheit da ist oder irgendwas gerade furchtbar schief läuft oder Hoffnungslosigkeit versucht einzuziehen oder die Umstände gerade schräg sind, ich freue mich zu jeder Zeit. Weil Freude ist eine Entscheidung. Mich auf Gottes Wort zu verlassen und Gottes Wort in meinem Mund zu pflegen, das muss ich selbst tun, kann keiner für mich tun, es in meine Ohren hineinzulassen, beständig, nicht nur sonntags, sondern immer. Und das bringt mich auf eine Ebene, ich nenne sie jetzt mal über die Umstände, wisst ihr nicht, unter. Unter den Umständen leben ja alle. Und lebst du auch, wenn du nichts machst, lebst du genau da. Aber wenn du mit Gottes Wort anders umgehst, so wie wir es als Kinder Gottes machen sollten, dann lebst du über den Umständen. Du hast dieselbe Ausgangssituation, auch dieselbe Umgebung, aber du lebst ganz anders darin. Freude ist da. Und die ist echt, die ist tief. Ich erinnere mich an die Beerdigung von einem Baby. Und ich habe mit der Mama gesprochen, ich habe für die Mama gebetet vorher. Und ich habe auf der Beerdigung mit ihr gesprochen und sag, wie geht's dir? Und ich habe gebetet, dass sie Freude hat an diesem Tag. Hey, ich meine Mama, die ihr Baby beerdigt, versteht ihr? Rein verstandesmäßig undenkbar, Freude zu empfinden. Und sie sagte mir so leicht verschämt, weißt du, Bernd, ich traue es mich niemandem zu sagen, aber ich habe innen drin so eine Freude. trotz dem, was ich hier gerade erlebe. Und das war für mich so ein Zeugnis, dass ich sage, ja, du kannst dich über allen Umständen freuen. Obwohl die Umstände vielleicht noch dieselben sind. Und das ist ganz, ganz wesentlich. Lass mich zwei Bibelstellen hierzu mitgeben. Epheser 5,20 sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sag Gott Dank für alles, was gut ist. Und für alles, was nicht gut ist, sag Gott Dank für alles andere. Verstehst du? Hab eine Grundhaltung der Dankbarkeit. Es ist Corona-Zeit, alle jammern. Und du sagst, nee, danke Herr, ich habe jetzt mehr Zeit für meine Familie. Meine Kinder sind mehr daheim als vorher. Also mir geht's so, ich habe jetzt zwei große Kinder, die jetzt schon eine Flügge sind und jederzeit das Haus verlassen können. Und für mich ist das gerade so wie, Gott schenkt uns nochmal ein paar Wochen, wo wir auf eine Art und Weise zusammen sind, die wir so schon gar nicht mehr hätten, weil auch die Großen haben Termine und machen Dinge und studieren und haben Freundeskreise und auf einmal sind wir nochmal für ein paar Wochen zusammengeschweißt. So. Und das kann man jetzt als schlimm empfinden oder sagen, hey, das ist nochmal schön. Immer so ein letztes Aufbäumen der Familie, so wie sie immer war bis jetzt, bevor Dinge dann natürlich auch anders sich entwickeln, dass es ja nicht schlecht ist. Es ist nur anders. Wir freuen uns auch wieder. Freuen uns auf die Enkelkinder, die irgendwann kommen und alles. Es gibt immer Grund, sich zu freuen. Im Philipperbrief sagt derselbe Paulus, im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Könntest du sagen, Pastor, hast du keine andere Botschaft? Nee, ich habe keine andere Botschaft. Es ist immer dieselbe. Freude und Frieden. Der Pulsschlag jedes echten Lebens ist Kern von allem anderen. Alles, was wir haben, wenn wir über Glauben reden, über Liebe, über Hoffnung, Freude, es hängt alles zusammen damit. Wie ich im Herrn bin, wisst ihr? Im Herrn voller Freude sein. So, wenn Paulus sich das traut, das immer wieder zu sagen, traue ich mich das nämlich auch. Hier. Okay, das war der erste Punkt. Pflege. Also Pflege heißt, ihr müsst was tun damit. Die Dinge stehen zur Verfügung, aber ihr müsst sie euch nehmen. Und wie machen wir das? Im Glauben, genau, das ist ja die andere Serie, wo ich drüber spreche, dass wir im Glauben Dinge sprechen, die das Wort sagt, wenn wir uns entscheiden, ihnen zu vertrauen, zu glauben. Und alles, was im Glauben gesprochen wird, hat immer eine Auswirkung. Es hat immer eine Auswirkung. Zweiter Schlüssel. Lebe bewusst in Jüngerschaft. Im 1. Korinther 11 steht, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Wieder Paulus. Kennt ihr den Mandalorianer? Sieht das jemand von euch? Der Mandalorian? Star Wars Serie? Ja, doch ein paar. Den schönsten Satz, den er immer sagte, wenn er diesen kleinen grünen Kameraden damit sich rumschleppt, wo er hingeht, gehe ich auch hin. Das ist Jüngerschaft, weißt du? Das möchte ich zu Jesus sagen. Wo er hingeht, gehe ich auch hin. Wo Jesus ist, will ich auch sein. Und wenn du an jemandem noch dranhängst und bist jünger in irgendeiner anderen Weise noch, mach das genauso. Wenn du da jemand hast, der ist da, wo du hin willst und sagst, wo der hingeht, gehe ich auch hin. Das hat Elia bei Elisa gemacht, das haben andere gemacht, das hat Paulus gemacht, Leute mit Paulus. Jüngerschaft ist eine gute Sache. Und Jüngerschaft heißt, du hast einen Einfluss auf dein Leben, der außerhalb deiner eigenen Denkstrukturen liegt. Weil mal ehrlich, wir Männer machen ja immer gerne alles selbst. Wir fragen nicht nach dem Weg, wir wollen nicht zum Arzt, wir wollen das selbst managen, okay? Wir sind ja stark, so sind wir erzogen worden in unserer Kultur. Und doch gibt es Dinge, wo wir merken, wir kommen nicht durch. Alleine sowieso nicht, alleine Grenzgebiet. Und da ist gut, man hat jemanden. Und das ist nicht immer nur Jesus, es ist manchmal einfach der Bruder oder die Schwester XY, die im Glauben gerade da ist, wo ich gerade nicht bin. Für mich ist das oft meine Frau. Wenn ich irgendwo stecke und denke, ah, ich komme nicht drüber, es ist emotional so schwierig, ich weiß, was ich im Glauben tun müsste und irgendwie allein schaffe ich es trotzdem nicht. Dann gehe ich zu ihr und sage ihr, das sagt Pastorin, dann weiß ich schon, in welcher Haltung ich jetzt zu ihr komme. Der Pastorin, ich habe eine Frage. Und dann hört sie mir kurz zu, dann wird sie kurz still und dann gibt sie mir ein paar Worte weiter, die alles ändern. Ich bekomme eine andere Sichtweise von meiner Leiterin. Und es verändert mein Denken. Und ich komme raus aus diesem, wo ich alleine eben nicht rausgekommen wäre. Deswegen ist Jüngerschaft so ein Geschenk. Viele denken, ja, Jüngerschaft, also muss ich ja irgendjemandem Rechenschaft geben. Du darfst jemandem Rechenschaft geben. Weil ich verrate dir was, wir alle geben eines Tages irgendjemandem Rechenschaft. Nämlich ihm. Und zwar für alles, für jedes unnütze Wort. Wie gut, wenn wir dann die Ressourcen, die Gott jetzt schon um uns rumstellt, benutzen, um uns möglichst die unnützen Worte jetzt schon abzugewöhnen, um gute Worte zu sprechen, Lebensworte. Ich mag diesen Gedanken. Und Jüngerschaft, sage ich auch immer, ist eine Hohlschuld. Das heißt, du musst dir das bei jemandem abholen. Erwart nicht, dass Leute dir hinterherlaufen. Die Zeit hat kein Mensch. Aber Wenn du okay bekommst von jemandem, darf ich dich ansprechen, wenn ich was habe, dann hast du eine offene Tür. Dann kannst du kommen, ohne dich schämen zu müssen oder dich komisch zu fühlen. Drittens, handle im Glauben. Weil ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Mehr sage ich jetzt zu diesem dritten Schlüssel nicht. Aber Glauben hat mit all dem zu tun, was wir hier heute sagen. Aber da haben wir, wie gesagt, eine extra Predigtreihe. Ohne Glauben macht all das hier keinen Sinn. Glauben heißt Vertrauen. Wenn ich Gott nicht vertraue, dann sind das alles nur Worte, die ich hier mache. Denkst du, ja, nett, schön, über den Umständen, Jüngerschaft. Jo, okay. Irgendwie glaubt jeder an irgendwas, oder? Nein, es ist das Wort Gottes, was den Unterschied macht. Vierte Wahrheit, vierter Schlüssel. Stelle die Wahrheit über die Tatsachen. Es geht nicht um Verleugnen. Wie geht's dir? Am liebsten gut. Nett. Hilft nichts. Das ist keine Aussage. Im Herrn gut. Ich bin geheilt in Jesu Wunden. Okay, eine andere Aussage. Aber es gibt Leuten, denen solltest du wirklich sagen, wie es dir geht. Und das ist nicht im Reden, im Unglauben. Ich habe das immer wieder gesehen, wie Leute dann Angst haben zu sagen, wie es ihm wirklich geht, weil das ja dann Unglauben ausdrückt. Und da ist was dran. Das ist nicht falsch. Aber ich brauche eine Person wenigstens, in der Regel reicht es auch, der ich ganz klar sagen kann, wie es mir geht. Emotional, so wie ich es Gott auch sagen würde, weißt du. Und die mir dann schon hilft, auch im Glauben wieder auf die Beine zu kommen. Aber so eine Person ist manchmal ganz wichtig. Und jeder sollte jemanden haben. Der Ehepartner ist natürlich grandios, wenn die Person das sein kann. Aber es muss nicht der Ehepartner sein. Es kann ein Elternteil sein, es kann sogar ein Kind sein, es kann ein Freund sein. Oder hier in der Kleingruppe jemand, den du kennst, dein Leiter dort. Lass mich mal ein paar Sachen sagen. Einmal eine Bibelstelle, Johannes 14, 6. Wir haben heute ein paar Bibelstellen, ihr haltet das aus. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Ich las vor kurzem etwas von Kenneth Copeland, das würde ich jetzt gerne vorlesen. Das fand ich hier sehr passend, gerade zu dieser Wahrheit, dass wir die Wahrheit über die Tatsachen stellen. Ich zitiere. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist das, was im Leben meines guten Freundes Jimmy Hester geschehen ist. Er und ich sind zusammen Motorrad gefahren. Eines Tages ging ich in einen Motorradladen und sah, wie er am Ladentisch saß und mit einem großen Grinsen auf dem Gesicht telefonierte. Er winkte mir zu und nachdem er das Telefonat beendet hatte, erzählte er mir, dass er mit seinem Doktor gesprochen hat. Er sagte, Kenneth, ich habe mich untersuchen lassen. Heute ist mein 60. Geburtstag und mein Arzt sagte zu mir, dass ich das Herz eines 16-Jährigen habe. Ich wusste, dass er in der Vergangenheit Herzprobleme hatte und so begriff ich augenblicklich, was für ein Wunder dieser Befund war. Aber an diesem Tag erzählte er mir seine ganze Geschichte. Über Generationen hinweg waren die Männer in seiner Familie mit 40 oder 50 Jahren an einem Herzleiden gestorben. Er selbst wurde immer wieder daran erinnert und das von klein auf. Seine Mutter sagte, Jimmy, du musst aufpassen. Dein Großvater hat ein schlechtes Herz, dein Vater hat ein schlechtes Herz und auch du hast ein schlechtes Herz. Genauso wie es ihm vorhergesagt worden war, wurde dies in seinen 50ern eine körperliche Tatsache. Sein Herz begann ihm große Probleme zu bereiten. So, wieder da, prima. Genauso wie es ihm vorhergesagt worden war, wurde dies in seinen 50ern eine körperliche Tatsache. Sein Herz begann ihm große Probleme zu bereiten. Jemand, der von seinen Problemen wusste, nahm ihn zu einer der Montagabend-Gebetsstunden meiner Mutter mit, Kenneth Copelands Mutter. Und bevor sie für ihn betete, schaute sie ihm in die Augen und sagte, erzähl mir die Wahrheit darüber. Er antwortete, nun, mein Großvater starb mit einem schlechten Herzen, mein Vater starb mit einem schlechten Herzen und jetzt habe ich auch ein schlechtes Herz. Meine Mutter war mit dieser Antwort nicht zufrieden und erwiderte, nein, erzähle mir die Wahrheit darüber. Jimmy antwortete, ich habe Ihnen die Wahrheit erzählt. Mein Großvater und mein Vater hatten ein schlechtes Herz, als sie starben. Und jetzt habe auch ich ein schlechtes Herz. Jimmy sagte zu mir, Kenneth, zu dem Zeitpunkt war ich sauer. Ich wusste nicht, was sie hören wollte. Aber sie hat dann endlich selbst auf ihre Frage geantwortet. Sie brüllte: Jesaja 53 ist die Wahrheit. Durch Jesus Striemen wirst du geheilt. Wurdest du geheilt? Dann legte sie ihre Hände auf beide Seiten meines Kopfes und trieb dieses teuflische Leiden aus mir aus. Ich ging als ein anderer Mann aus ihrem Haus. Ich brach diesen Fluch und heute ist mein 60. Geburtstag und ich habe das Herz eines Teenagers. Also manchmal brauchen wir jemanden, der die Wahrheit über die Tatsache stellt. Und am besten sind wir das selbst. Ja, wie mache ich das denn? Mit meinen Worten, die natürlich hergeleitet sein müssen von meinem Glauben, der wiederum auf Gottes Wort basiert. Wenn ich also das Wort Gottes nicht kenne und nicht beständig darin bin, dann werde ich diese Worte nicht haben. Jesaja 53 ist der Standard für uns als Christen, wo steht, dass wir bereits geheilt worden sind. Aber das auszusprechen, liegt tatsächlich an uns. Und wenn wir zum Mandalorianer zurückgehen, das ist der Weg. Beständig das Richtige tun führt nach wie vor zum Erfolg. Ich betone das beständig in dem Fall. Das Richtige tun, das wissen wir alle, das fühlt sich gut an. Aber wenn ich es nicht durchziehe, dann passiert auch vielleicht gar nicht viel. Weil unsere Richtung wird festgelegt dadurch, dass wir das Richtige tun. Richtig, Richtung, beständig. Und die beständige Richtung, in der wir dann gehen, führt uns zum Ziel. Okay, 5. Schlüssel. Wandle in Liebe. In Liebe. Ich rede von der Liebe, die Jesus als Feindesliebe bezeichnet. Also nicht so die einfache Form, ne? Wenn du dich in Mädel verliebst oder in Jung. Juhu, ich bin so verliebt, ich liebe ihn so, ich liebe sie so. Ist gar nicht schwer. Wisst ihr noch, wie das war, dass du deinen Ehepartner kennengelernt hast? Überhaupt kein Problem. Zu sagen, ich liebe dich. Aber 10 Jahre später, vielleicht schon, hier und da. Denn Liebe ist eine Entscheidung, der Gefühle folgen, wissen wir alles. Im 1. Johannes lesen wir, vom Apostel der Liebe geschrieben, wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Ist ein kleiner, feiner Punkt und Schlüssel. Wenn du in der Krise bist und du verlierst deine Liebe, verlierst du deinen Sieg. Jedes Mal. Selbst wenn du scheinbar dann erfolgreich warst, spürst du innen drin, es ist kein Sieg. Fühlt sich überhaupt nicht wie ein Sieger. Fühlt sich erbärmlich. Du hast den Kampf gewonnen, aber die Person verloren. Wie viele Ehepaare kennen das? Man streitet sich und dann gewinnt einer. Aber mal ehrlich, wer gewinnt wirklich dann? Eine Diskussion mit deinem Ehepartner zu gewinnen, fühlt sich das an wie ein Sieg? Nee, da ist was anderes. Auf einmal hast du dann einen Bruch in der Beziehung vielleicht. Ja, ich hatte recht. Wer hat gewonnen? Es gibt Kämpfe, bei denen gewinnt niemand. Wie im Krieg. Im Krieg verlieren auch alle. Obwohl man dann sich einbildet, man hat ein bisschen mehr Land zum Schluss oder ein bisschen mehr Knete. Man verliert so viel. Also Wandel in Liebe, das ist auch eine Entscheidung. Und wenn du in der Krise bist, ist es so leicht, sich um sich selbst zu drehen. Auch ich darf das alles nicht mehr. Und das wird mir genommen. Ich fühle mich wie eingesperrt. Ich arme Wurst. Ich habe schon verloren. Ich komme aus dieser Krise nicht raus. Unmöglich, weil ich drehe mich um mich selbst. Wenn ich aber auf der anderen Spur bin und Dankbarkeit pflege, ich danke für meine Regierung, ich danke, dass da Leute sind, die nach bestem Wissen und Gewissen für mich hier entscheiden, um mich zu schützen, um meine Eltern zu schützen, um uns zu schützen. Eine ganz andere Perspektive. Und auf einmal ist die Krise gar nicht mehr so schlimm. Auf einmal bin ich draußen aus diesem Kreis, wo sich's nur um mich dreht. Und ich fange an, für Leute zu beten, wie meine Regierung, wie es ihr das eben gemacht hat. Für Leute in Verantwortung, für Leute, denen es gerade nicht so gut geht, für Leute, die zur Krisengruppe gehören, dass sie geschützt bleiben. Ich drehe raus aus mir, mein kleines Ich und gehe auf das zu, was wirklich zählt. Und schon bin ich aus dieser Krise völlig draußen. Und ich verstehe auf einmal gar nicht mehr, warum jammern die eigentlich alle, was haben die alle für Probleme? Wir haben so viel zu tun gerade, so viele Möglichkeiten auf der einen Seite, aber auch so viel, wo wir selbst Einfluss nehmen können. Sicher nicht auf die hohe Politik in der höchsten Form, aber meine Gebete, Leute, wenn jemand zu mir kommt, ich kann nichts mehr tun, außer beten, denke ich, hallo, hast du hier verstanden, was Gebet ist? Das ist das Beste, was du tun kannst. Das ist das Kraftvollste, was du tun kannst. Hier hast du nur ein Gebet. Gebete, dann guck dir die Bibel an, von vorne bis hinten, was Gebete verändert haben. Mir fehlt die Zeit, um all die Beispiele zu nennen, die mir jetzt nur gerade einfallen. Da sind Mauern gefallen, Leute, durch Gebete. Ach. Gut. Sechster Schlüssel. Lass keine Angst zu. Und da möchte ich ein bisschen drüber reden, weil lass mich mal ein Vokabular gebrauchen, das ich in der Form vielleicht hier noch nicht benutzt habe. Wisst ihr, was ein Hüter der Schwelle ist? Immer wenn du vorausgehen willst, wenn du eine neue Grenze überschreitest, persönlich zum Beispiel, in deinem persönlichen Wachstum, in deinem Charakterwachstum, in beruflichen Dingen, was auch immer, da ist immer ein Hüter der Schwelle positioniert. Und der verhindert oder möchte verhindern, dass du diese Schritte machst, dass du weitergehst als bisher. Diese Hüter, die sehen wir in den Geschichtserzählungen unserer Zeit überall, nicht nur unserer Zeit, sondern seit Jahrtausenden, ist das eine gängige Vorgehensweise, um gute Geschichten zu schreiben. Und die drücken natürlich auch etwas aus, was wir in unserem Leben uns praktisch immer wieder auch erleben. Diese Hüter der Schwelle sind durchaus reale Dinge, die uns begegnen. In den meisten Mythen und vielen modernen Geschichten gibt es solche Hüter der Schwelle. Bevor der Held seine eigentliche Heldenreise beginnen kann, muss er sich entscheiden, aufzubrechen. Sobald er diese Entscheidung getroffen hat, tauchen die Hüter der Schwelle auf, um ihn von seinem Plan abzubringen. Beim Hobbit zum Beispiel waren das die Trolle. Erinnert ihr euch an die Geschichte? Die drei großen Kameraden, die verspeisen wollten. Und das war eigentlich, wäre schon das Ende der Reise gewesen, ja? Waren die ersten Hüter der Schwelle. In Star Wars wissen wir, dass die Sturmtruppen Lukes Tante und Onkel getötet haben. Und das war eigentlich schon fast das Ende der Geschichte. Denn Luke wusste jetzt nicht, wie komme ich überhaupt von diesem Planeten runter, geschweige denn irgendwo ins Dagobah-System oder wo es auch immer dann hinging. In Der Alchemist, ich weiß nicht, ob das Buch jemand kennt, nettes kleines Buch, da wird Santiago von einem Hüter der Schwelle beraubt, sobald er seinen Fuß auf afrikanischen Boden setzt. Und später muss er die Furcht vor der imposanten Wüste überwinden, um dann dorthin zu kommen, wo sein Lebensplan eigentlich hinführt. Die Frage ist, was ist der Hüter der Schwelle gerade jetzt in deiner Krise? Ich sag mal jetzt nicht nur die eine Krise, von der wir alle reden, sondern in deiner Krise. Was ist deine Krise gerade? Ist es Angst? Das ist so ein typischer Hüter der Schwelle. Angst ist einer der ganz, ganz großen Master. Wie heißen die bei den Computerspielen? Masterchef oder Big Chef? Also die Endgegner, die man dann immer hat, wenn man irgendein Computerspiel durchdaddelt und am Schluss kommt dann irgendwie... Wie? Endboss, genau. Der Endboss. Ja, die Angst ist oft der Endboss. Das ist oft das Ding, wo man dann scheitert. Man hat alles Mögliche geschafft und dann war's das. Das Raumschiff geht kaputt und man muss wieder von vorne anfangen. Ja, kennt ihr diese Spiele? Der Endboss war zu stark. Selbstzweifel. An sich selbst zu zweifeln ist so ein Hüter der Schwelle. Ja, ich, wer bin ich? Minderwertigkeit spielt da mit rein. Falsch verstandene Demut. Unklarheit ist einer dieser Hüter. Und ich hoffe nicht, weiß, wofür bin ich hier? Was ist das mit meinem Leben? Was soll das alles? Wofür lebe ich noch? Da leiden viele drunter, viele Nichtchristen vor allem, die nicht wirklich wissen, was soll das alles hier? Wofür gebe ich hier mein Leben aus? Es wird immer weniger übrig und ich habe immer weniger das Gefühl zu wissen, ich weiß, warum ich hier bin. Und das muss einen in Depressionen führen, glaube ich. Das geht gar nicht anders. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht schweigen als Christen, sondern den Leuten sagen, hey, es gibt Antworten. Unser Leben ist sinnvoll und wertvoll und gewollt. Zögern kann so ein Hüter der Schwelle sein. Wenn das so eine Grundhaltung ist in deinem Leben, dass du immer zögerst, immer Angst hast, den Schritt zu machen und bleibst dann doch wieder stehen und Jahre vergehen und kommst immer wieder an dieselbe Kurve und bleibst doch wieder stehen. Faulheit ist ein Hüter der Schwelle. Oh ja, Bequemlichkeit, Faulheit ist nicht nur bei älteren Generationen zu finden, auch bei ganz Jungen. Ablenkung ist so ein Hüter. Sobald du irgendwo angekommen bist, T-Kreuzung, du wusstest, jetzt soll ich nach rechts, kommt Ablenkung und bringt dich nach links und du drehst eine Ehrenkurve. Und das vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten. Krisen an sich sind so ein Hüter der Schwelle. Wenn du immer was versuchst und merkst, und dann kommen so Formulierungen wie immer trifft es mich, immer nur mich, warum immer mich? Und dann stellst du diese dumme Frage, warum ich, die es überhaupt nicht gibt. Also Gott meine ich. Gott, warum ich? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Ich habe damit nichts zu tun. Wir alle sind das Ergebnis oft von unseren eigenen Entscheidungen. Und wir sind hier, weil wir entsprechend irgendwann die Kurven bestimmt haben, in die wir laufen, die Wege festgelegt haben, in die wir unterwegs sind. Das ist okay. Vorwürfe können solche Hüter der Schwelle sein. So ein ganzer Zoo an Gegnern mit einem spirituellen Hintergrund, einer spirituellen Dimension. Die sind nicht einfach nur so zufällig irgendwelche seltsamen Dinge. Das sind Hüter, die halten uns davon ab, die Krisen hinter uns zu lassen, auf die wir zugehen oder in denen wir gerade sind. Und noch wichtiger, die halten uns davon ab, die Chancen zu nutzen, die in diesen Krisen stecken, um aus denen etwas zu machen, um was rauszuholen aus dieser Krisenzeit. Warum sagt Gott in Römer 8, dass alle Dinge denen zum Besten dienen müssen, die Gott lieben? Da steht nicht vieles, da steht nicht manches, da steht nicht ab und zu, da steht alle Dinge. Ich weiß nicht, wer diesen Satz schon gefressen hat. Ich weiß, ihr habt ihn alle schon oft gehört. Das heißt aber noch nicht, dass ihr ihn auch wirklich verstanden habt. Ich weiß nicht, wann ich ihn verstanden habe. Es ist ein paar Jahre her. Aber ich habe ihn inzwischen verstanden. Das ist für mich einer meiner wesentlichsten Erkenntnisse im Reich Gottes. Dass alles, was mir begegnet, egal wie übel das aussieht, egal wie weh das tut, egal wie mich das beraubt, es muss mir unterm Strich dienen. Immer. Jedes Mal. Das erwarte ich, ob jemand stirbt, den ich liebe, ob etwas furchtbar schief geht, ob es finanziell schwierig wird, ist es mir egal. Diese Wahrheit ist meine, die lasse ich nicht mehr weg. Es ist mir egal, wie ich mich dabei fühle, es ist mir egal, was Leute sagen, es ist mir egal, was andere erlebt haben oder was ich früher erlebt habe. Ich weiß, alles muss mir dienen, weil eine Qualifikation habe ich, ich liebe Gott. Mehr habe ich nicht zu bieten in vielen Bereichen, aber das ist safe, das ist entschieden, ich gehöre ihm. Bis zum letzten Atemzug. Das ist fest. Davon muss ich keine Angst haben. Wenn das die einzige Qualifikation ist, die ich brauche, bin ich safe. Alle Dinge müssen Bernd Seedrümper zum Besten dienen. Jederzeit. Alles. Nicht alles ist angenehm. Auch nicht alles kommt von Gott. Absolut nicht. Nein. Aber es muss mir dienen. Sobald ich diese Wahrheit heraushole und ausspreche, verändere ich die Umstände. Und nicht die Umstände mich. Es gibt einen Weg, diese Hüter der Schwelle zu besiegen. Und Jakobus, der Bruder von Jesu, gibt uns eine einfache Anleitung. Hört gut hin, Jakobus 4, Vers 7. Unterstellt euch Gott und widersetzt euch dem Teufel, dann muss er von euch fliehen. Hey, das ist gerade wichtig für jemanden hier. Vielleicht gerade für dich. Ja, das steht wirklich da. Unterstellt euch Gott und widersteht dem Teufel. Beides sind hochaktive Sachen, die nur mit meiner Entscheidung möglich sind, nicht mit deiner. Also für mich nur mit meiner Entscheidung, für dich nur mit deiner Entscheidung. Petrus gibt einen ähnlichen Rat, 1. Petrus 5, 8 und 9. Bleibt besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren und denkt daran, dass alle Christen in der Welt diese Leiden ertragen müssen. Klartext, oder? Also ganz praktisch heißt es für mich, erstens, unterstelle dich Gott. Das heißt, sprich deine Entscheidung immer wieder neu und laut aus. Muss ja keiner in der Nähe sein. Ich mache das gerne auf meinen Gebetsspaziergängen, dann spreche ich solche Dinge laut aus. Sehr laut manchmal. Auch emotional laut. Es ist in Ordnung. Gott hat dir deine Emotionen gegeben. Teufel, ich widerstehe dir in Jesu Namen. Ich widersetze mich jedem deiner Pläne in meinem Leben. Und Gott, ich unterordne mich dir in allem, was du willst. Egal, was es mich kostet, egal, was es bedeutet. Herr, ich bin dein Mann. Lass mich eine Münze sein in meinem Portemonnaie, gib mich aus, wofür du willst. Das sage ich ihm so oft. Und ich bin immer noch sehr dankbar, weil er gibt mich aus für manche Dinge, die ich mir nicht ausgesucht hätte, aber es ist immer gut. Es fühlt sich immer gut an. Ich freue mich darüber. Es macht mir Spaß. Er missbraucht mich nicht. Manchmal haben wir die Angst, wenn ich ihm die Erlaubnis gebe, dann macht er was Schlimmes und schickt er mich nach Afrika. Das habe ich früher geglaubt, ja, wirklich. Ich hatte Angst davor, dass er mich nach Afrika schickt. Und da, wo die Angst weg war, hat er mich nachher tatsächlich ein paar Mal nach Afrika geschickt. Und das war okay. So. Aber heute muss ich nicht mehr nach Afrika. Er hat mir gesagt, der Dienst ist vorbei. Du hast jetzt hier deinen Dienst. Deutschland ist dein Dienst. Okay, ich bin hier. Apostel für Deutschland. Ja, mach das, was Gott dir sagt. Also unterstelle dich Gott. Und zweitens, widersetze dich. Stelle jedem Angriff die Erlösungszeit Christi entgegen. So konkret wie möglich. Wir haben es eben das Beispiel gehabt. Jesaja 53, 5 sagt, ich bin bereits geheilt durch Jesu Wunden. Ich bin selbst gerade durch so eine 3-4 Wochen Erkältungszeit durch, die mich überhaupt nicht die mich überhaupt nicht amüsiert. Die nervt mich total. Ist nichts Schlimmes, keine Angst, kein Corona, aber es ist ein kleiner Virus, der mich nervt. Und nahezu jeden Tag, ich denke, ja, jeden Tag, spreche ich Jesaja 53 um mir aus und sage, das ist nicht, was mir gehört. Ich bin geheilt worden in Jesu Wunden. Und ich erwarte, dass vollständige Wiederherstellung kommt und ist jetzt fast durch. Preis sei Gott. Manchmal sind wir in so Situationen und fragen uns, haben wir zu wenig geglaubt? Keine Ahnung. Ich weiß nur, ich halte das Ziel im Auge. Und ich falle nicht in die Falle von Selbstverdammnis. Mancher Christ fällt da rein. Oh, ich bin so lange krank, wie kann das sein? Ich muss irgendwas Schlimmes in meinem Leben haben, muss gar nicht sein. Manchmal verstehen wir einfach gerade nicht, was passiert. Aber was wir verstehen können, ist, was Gottes Wort sagt. Und das ist gleichbleibend. Egal, was passiert, es bleibt immer dasselbe. Es ist entspannt. Ich mag das. Was sagte Jesus dem Jairus, als er von dem Tod seiner Tochter erfuhr? Als allererstes? Genau, fürchte dich nicht. Warum? Weil Furcht so eine gefährliche Waffe des Feindes ist. Es ist einer der Hüter der Schwelle. Okay, lass uns die siebte und letzte Schlüsselgeschichte anschauen. Achte auf die eigenen Worte. Ich schaute vor kurzem eine Grammy-Verleihung von MTV, irgendeine super, super große Veranstaltung. Und da kam TLC auf die Bühne, vielleicht kennt ihr die Gruppe, Frauengruppe aus den 90ern, die sehr, 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 sehr erfolgreich war. Und eine der drei Ladies ist bei einem Autounfall gestorben vor ein paar Jahren. Und die zwei anderen kamen auf die Bühne, bezaubernde junge Frauen. Kamen mit Tränen in den Augen, kamen die auf die Bühne, total, die waren total bewegt. Nehmen an, weil ihre Freundin nicht dabei sein konnte. Und das Erste, was die beiden dann fast mit einem Mund sagten, der einzige Grund, warum wir hier stehen, ist die Güte Gottes. Ich wusste gar nicht, dass sie gläubig waren, weißt du, die Musik von früher, aber dachte ich, wow, die haben was verstanden, was so viele noch nicht verstanden haben. Der einzige Grund, ich habe heute Morgen gedacht, danke Gott, dass ich aufgewacht bin, einen neuen Tag habe, wie klasse ist das, ich darf leben, ich darf heute noch da sein. Viele andere erleben diesen Tag heute nicht mehr, ich darf noch da sein, wie schön. Ich habe mich gefreut, einfach über den Tag. Ich weiß nicht, was morgen kommt, aber der Tag, den schenkt er mir. Der ist gut. Und der einzige Grund, warum ich noch hier stehe, ist die Güte Gottes. Das kann ich genauso sagen. Das ist kein anderer Grund. Ich wäre schon ein paar Mal nicht mehr hier, wenn er nicht entschieden eingegriffen hätte in Unfallgeschehen und andere Dinge. Achte auf deine eigenen Worte. Matthäus 12, 36, 37. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen werden und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Nicht meine Worte werden für dich dann der Schlüssel sein zum Urteil des Herrn, sondern deine eigenen. Ist das nicht erstaunlich, dass Gott alle Worte aufzeichnet, die wir in unserem ganzen Leben sprechen und nur die löscht, über die wir Buße getan haben? Es ist immer wieder ein erschütternder und ernüchternder Moment, das hier zu verstehen. Ich möchte euch auch keine Angst machen, wisst ihr. Ich werde da oben auch noch für einige Worte Rechenschaft geben, die mir jetzt gar nicht mehr bewusst sind, bin ich sicher. Weil auch ich mache manchmal Worte, wo ich denke, ach, wie dumm. Ich habe ja eine Familie und das ist gut, die korrigieren mich, wann immer sie das mitbekommen, aber manchmal sind sie halt nicht da. Und dann werde ich dann trotzdem noch dafür irgendwo Rechenschaft geben müssen. Okay, ich bin mir dessen bewusst, aber ich bin mir auch der Sache bewusst, dass ich so wenig wie möglich Zeit da oben damit verbringen will, mir vor Gott all die Worte anhören zu müssen, die ich mich dann furchtbar schämen werde, wisst ihr? So, wir können hier einiges aufräumen. Buße ist immer der Weg raus. Immer, immer, immer. Und ich dachte jetzt so zum Schluss, wir haben ja sozusagen eine Vorweihnachtspredigt. Weihnachten ist ja das Fest der größten Krisenbewältigung aller Zeiten. Die größte Krise war nicht die Weltwirtschaftskrise 1920 oder wann sie war, sondern die größte Krise war die Trennung von Gott und seinen Menschen. Und die ist schon viel, viel älter als jede Wirtschaftskrise, von der wir heute wissen. Und diese Krise wurde dank Weihnachten in Verbindung natürlich mit Ostern, überwunden. Und das ist der Grund, warum wir uns heute alle freuen können und fröhlich sein können, egal wie es gerade aussieht. Ich mag das. Die durch Sünde entfernt von Gott-Krise, habe ich es mal genannt. Lass mich eine kleine Geschichte erzählen, die vielleicht auch den Kindern ein bisschen Freude machen, die jetzt hier sitzen oder zu Hause zuhören. Es geht um ungewöhnliche Weihnachtsgeschenke. Mit den Hirten kam auch der 8-jährige Jonathan in den Stall von Bethlehem. Er schaute das Kind an und das Kind schaute ihn an. Da traten Tränen in die Augen. Warum weinst du? Fragte Jesus. Weil ich dir nichts mitgebracht habe. Du kannst mir trotzdem etwas schenken, antwortete Jesus. Da wurde Jonathan rot vor Freude. Ich will dir gern das Schönste schenken, was ich habe. 3 Dinge möchte ich von dir, sagte Jesus. Jonathan schlug sofort vor. Meinen Mantel, meine elektrische Eisenbahn und mein schönstes Buch mit den vielen Bildern. Nein, sagte Jesus, das alles brauche ich nicht. Dazu bin ich nicht auf die Erde gekommen. Ich möchte von dir etwas ganz anderes haben. Was denn? Schenk mir deine letzte Klassenarbeit, sagte Jesus leise, damit es sonst niemand hören konnte. Da erschrak Jonathan. Jesus, flüsterte er zurück und kam dabei ganz nah an die Krippe. Da hat doch drunter gestanden, ungenügend. Eben, drum will ich sie ja haben. Aber warum denn? Du sollst mir immer das bringen, wo in deinem Leben ungenügend drunter steht. Versprichst du mir das?
Ja, gerne.
Und ich möchte noch ein zweites Geschenk von dir haben. Deinen Milchbecher.
Aber den habe ich doch heute Morgen kaputt gemacht.
Bring mir das, was du im Leben kaputt gemacht hast. Ich will es wieder heil machen. Gibst du mir das auch?
Ja, wenn du sowas haben willst, gerne.
Jetzt mein 3. Wunsch, sagte Jesus. Bring mir noch die Antwort, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich fragte, wie denn der Milchbecher zerbrochen ist. Da legte Jonathan seine Stirn auf die Kante der Krippe und weinte.
Ich, brachte er mühsam heraus. Ich sagte, der Becher ist runtergefallen. Dabei habe ich ihn aber aus Wut vom Tisch geschubst.
Bringe mir alle deine Lügen, deinen Trotz, dein Böses, das du getan hast, sagte Jesus. Und wenn du damit zu mir kommst, will ich dir vergeben und dir helfen. Ich will dich davon freimachen und dich in deiner Schwäche annehmen. Willst du dir das von mir schenken lassen? Jonathan nickte. Er kniete nieder. Ich mag diese Geschichte, weil sie uns den Ausweg aus dieser Krise, dieser größten aller Krisen, immer wieder plastisch darstellt. Wir alle haben etwas, was wir auf diese Weise, nicht nur zu Weihnachten, aber vielleicht ist es für dich gerade jetzt dran, das erste Mal vielleicht, Gott ganz bewusst das alles zu geben, was in deinem Leben so aufgelaufen ist. Die Bibel nennt es Sünde, Schuld, wie auch immer. Und die Bibel macht ganz klar, dass niemand auf dieser ganzen Welt, kein Mensch außer Jesus Christus selbst, ohne Sünde ist. Das heißt, wir alle sind erlösungsbedürftig. Deswegen nennen wir ihn unseren Erlöser, unseren Herrn, unseren Retter. Manch einer fragt sich, wovor soll er mich denn retten? Mir geht's doch gut. Ja, nur so lange, wie du nicht in deine Seele blickst. Sobald du tiefer schaust, siehst du, dass wir alle verletzt und kaputt sind. Und ohne ihn läuft das Leben nie rund. Weil deine Verletzungen sorgen dafür, dass andere verletzt werden. Und es gibt Kreisläufe, die nie aufhören. Die werden immer schlimmer in der Regel. Man wird bitter, man wird wie Galle irgendwann als alter Mensch und niemand will mit dir zu tun haben. Das ist oft das Ende. Wenn ich Jesus nicht reinlasse und ihm nicht all den Schmerz und all den Müll gebe, alles, was ich falsch gemacht habe und was Leute an mir falsch gemacht haben. Und ich würde gerne gerade hierfür jetzt beten. Wenn du jetzt da bist, hier im Saal oder zu Hause und sagst, ich brauche das, ich brauche diesen Weihnachtsfrieden, mehr als alles andere, ich brauche Vergebung, ich brauche das Bewusstsein, dass Gott mir vergibt und dass ich frei bin von all der Schuld und auch von all den Verletzungen, die mir angetan wurden. So, heb doch eine Hand zu Gott und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bringe dir jetzt jede Sünde in meinem Leben. Ich bringe dir jede Verletzung in meinem Leben. Und ich bitte dich, heile mich. Ich entscheide mich heute. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Sei mein König und Herr. Amen. Das war der große Start und das war der große Austausch. Du gibst Gott all deinen Müll hin und Gott gibt dir all seinen Segen mit. Das ist das, was Christen ausmachen sollte. Nicht unsere Stärke, aber seine Stärke. All das, was er für uns getan hat, wird auf einmal plastik. Und ich kann es anwenden, ich kann es ergreifen. Jetzt verlier keinen Tag mehr, ohne dass du in Gottes Wort reinschaust. Fang an, im Johannesevangelium zu lesen. Jeden Tag ein paar Verse oder auch ein paar Kapitel, wie du das eben anfangen möchtest. Und sprich mit Gott. Sprich mit ihm über alles, was in deinem Leben passiert ist. Such dir Gemeinschaft mit Christen. Wenn du nicht hier in Limburg wohnst, such dir eine gute Gemeinde anderswo. Hier in Limburg bist du herzlich willkommen im Christuszentrum. Aber du brauchst einen Ort, wo du deinen Glauben mit anderen teilen kannst, wo du dich aufbauen lässt, wo du auch diese 7 Schlüssel anwenden kannst, wo wir gemerkt haben, einige haben durchaus mit Gemeinschaft zu tun, wie Jüngerschaft zum Beispiel. Preis sei Gott. Ich fasse zusammen. Die Schlüssel waren, um aus Krisen gut rauszukommen oder gar uns vor Krisen zu bewahren, pflege Dankbarkeit und Freude, lebe in bewusster Jüngerschaft, handle im Glauben, stelle immer die Wahrheit über die Tatsachen. Beuge dich nicht den Umständen, sondern lass die Umstände sich der Wahrheit des Wortes Gottes beugen. Wandle in der Liebe, lasse keine Angst in deinem Leben zu, gib ihr keinen Raum und achte auf die eigenen Worte. Und diese Dinge im Kontext zusammen kannst du verknüpfen. Deine Worte haben wiederum mit den anderen Dingen zu tun. Das ist ein Paket, was wir wunderbar zusammen behandeln kann. Preis sei Gott. Ich würde jetzt gerne noch für all die von euch beten, die sagen, ich kann jetzt gerade echt hier Hilfe gebrauchen, um das anzuwenden. Wenn du das möchtest, schließ doch mal deine Augen und heb die Hände zu Gott. Ich segne euch jetzt in Jesu Namen. Ich danke dir für jeden Zuhörer hier, jetzt oder auch später, der das hier sieht oder hört. Ich ehre dich, Vater, dass du diese Botschaft vorbereitet hast, damit wir gut aus jeder Krise hinauskommen. Damit Krisen uns ständig Chancen sein müssen. Damit wir durch Römer 8, 28 hier heraustreten und alles uns dienen muss, weil wir dich lieben. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dass wir uns Gott unterordnen und dem Teufel widerstehen. Dass wir diese beiden Kernschlüssel nicht aus den Augen verlieren, sondern hier aktiv im Widerstand sind und proaktiv sind und nicht nur reagieren, sondern dass wir von uns aus sagen, Teufel, du nimmst die Finger weg von jeder kranken Person in meiner Umgebung. Du lässt mein Haus in Ruhe, du lässt meinen Körper in Ruhe, in Jesu Namen. Ich bete, Herr, dass wir uns dir unterordnen mit einer Leidenschaft und Freude in allem. Herr, dass wir nicht sagen, ja, alles außer Geld, Auto, Ehe, sondern alles. Dass wir dir alles hingeben und sagen, Gott, was du willst, das wollen wir tun. Und was du willst, das hast du in deinem Wort festgehalten. Herr, lass uns das entdecken und lass uns das im Glauben tun. Egal, wie es sich manchmal anfühlt und auch egal, was es kostet. Denn letztlich ist das der Schlüssel und Garant für alles Gute, was du uns vorbereitet hast in diesem Leben. Ich danke dir dafür, Herr. Ich danke dir, dass die Hüter der Schwelle überwunden werden in unserem Leben. Dass wir uns nicht länger stoppen lassen von Dingen wie Angst oder Unsicherheit oder Selbstzweifel. Ich danke dir, dass wir Chancen entdecken und dass wir in proaktiver Weise da durchgehen. Alle Ehre sei dir für jede Person, die jetzt hier in der Weise sich öffnet und sagt, Herr, ich will in deine Weise leben. Ich danke dir, Herr, dass dein Segen jetzt gerade fließt und das Weihnachtssegen fließt und Dinge vorbereitet. In Jesu Namen. Amen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und übergebe an meine Traumfrau.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.